Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Ich bin hier wieder mit dem Stefan am Mic und wir haben das letzte Mal ja dann die Sache beendet, weil wir das Ganze nicht zu lang machen wollten. Aber unser Gespräch ist halt noch lange nicht beendet. Hi Stefan.
Hallo Alex.
So, beim letzten Mal hatten wir es ja. Mir ist es ja immer wichtig, auch das so zu beleuchten. Wie geht es in die Sucht rein? Wie kann es eventuell aus einer Sucht rausgehen? Wenn du Bock hast, würde ich gerne nochmal mit dem, wie geht's in die Sucht rein oder wie ist dann auch so eine Sucht, gerne nochmal mit dir über die Speed-Geschichte reden oder auch über Alkohol. Weißt du noch, wo wir stehen geblieben sind? Wir waren dann ja vom Alter her jetzt so Richtung 30 oder waren wir schon weiter?
Ja, also die Wege in die Sucht, die haben wir eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen, würde ich mal sagen.
Obwohl also, du ja gesagt hast, dass dann deine Alkoholgeschichten, die dann wirklich auch problematisch waren, ja auch angefangen haben mit einem neuen Weg in die Sucht, als du schon auch einen Weg aus der Sucht raus hattest mit den Opiaten.
Ja, ich habe aber ganz klar substituiert.
Genau.
Und das ist ja kein Weg aus der Sucht. Ne? Also es ist kein schöner Weg gewesen. Die ersten Jahre hat das ganz gut geklappt. Ja, sicher. Man funktioniert. Aber ich habe es mir schön geredet. Ich habe mir alles immer schön geredet.
Ja.
Ne, aber ich habe gemerkt, das geht so nicht weiter. Ne, körperlich habe ich massiv abgebaut. Früh, weiß ja selber, am Anfang hat man ja unter Speed recht wenig Appetit.
Ja.
Eine klasse Figur.
Ja. Das so wurde auch dafür mal entwickelt, weißt du das?
Appetitzügler, ne?
Genau. Aber da die Nebenwirkungen dieses brutale Wachsein sind, hat es dann den Weg nicht auf den Markt gefunden als Diät- oder Appetitzügler. So ist mein Wissensstand zumindestens.
Ja, also es wurde auf jeden Fall auch schon mal in diese Richtung eingesetzt, das weiß ich auch.
Ja. Aber ja, und auch das nochmal mit dem eher in die Sucht und aus die Sucht, genau darum geht's ja, weil es ist nicht einfach so, wie das bei meinem Satz zuerst mal heißt, so in die Sucht und wieder raus, sondern das Ganze ist sehr komplex und es ist eigentlich bei uns allen so, es geht rein, raus, dann kompensiert man. Es ist ein sehr, sehr langer, mühseliger Weg, bis man dann vielleicht wirklich mal dahin kommt, dass man ernsthaft auch behaupten könnte, so, das war dann aus der Sucht. Na, das haben wir, glaube ich, alle. Und ja, trotzdem bin ich da halt sehr neugierig.
Substituieren bin ich immer noch weiter und kommen bloß irgendwann mal an einen Punkt, wo wir zufrieden sind mit den Substitutionsmitteln. Weil es muss ja nichts Stoffliches sein, ne? Es kann ja auch ein Verhalten sein.
Genau. Das ist ja auch das Ding, da gibt es ja den Begriff diese stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung und dann gibt es ja die unstofflichen Abhängigkeitserkrankungen. Ich denke aber, weil du jetzt sagst, kompensieren, solange man noch am Kompensieren ist, ist man nicht frei.
Hat man nicht verarbeitet.
Genau. Man schafft es vielleicht irgendwie, Schaden zu minimieren. Aber das, was ja uns alte Hasen, sag ich mal, du hast ja auch gesagt, mit der Selbsthilfegruppe, und ich weiß, du hast auch vor, dann mal in Schulen zu gehen, und bei mir ist es nämlich genauso, dass ich guck, wie ich das so auf die Reihe bringe, auch mit dieser Selbsthilfegruppe und vielleicht auch an Schulen zu gehen. Es ist ja wirklich nochmal ein anderes Level, wenn du dann zum Schluss sagst, so, und heute bin ich frei. Ne?
Darum geht's genau.
Ja, muss man auch ganz klar benennen. Wir sind ja alles so Trickser und Schönreder.
Und Hintertürchensucher.
Genau, genau. Man muss dann irgendwann mal an dem Punkt sein, wo man sagt, so, okay, ich mache mir jetzt bewusst alle Hintertüren zu, weil anders da ist es nicht zu packen. Ich habe es schon 50 Mal probiert. Ja. Also du hast dann Sachen abgelegt, quasi die Substanzgebrauchsstörung von Substanz A, hast aber dann auch wiederum neue kreiert.
Auf jeden Fall. Ja. Also das Leben auf Amphetamine und Alkohol, das ließ sich ganz gut eigentlich mit dem normalen Arbeitsleben unter einen Hut bringen. Muss ich wirklich sagen. Gerade auf Wechselschichten. Ne?
Mhm.
Ja. Da ist man ja sowieso immer so ein bisschen am Rand der Gesellschaft.
Das stimmt.
Und aber als mein Sohn dann auf der Welt war, habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich immer wieder zurückgezogen habe und nicht der Vater sein konnte, der ich sein wollte.
Klar.
Und irgendwann mal, das war wirklich, wirklich spontan, das war ohne irgendwie groß vorzuplanen, habe ich im Urlaub auf den Kanaren, habe ich einfach das Speed sein lassen. Ich habe kein Speed mehr mitgenommen.
Okay.
Ich habe, glaube ich, auch nicht mal mehr was zu Hause gehabt.
Ja.
Und ja, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen habe ich das abgelegt.
Wie war das für dich? Gibt es dann körperlich ja wahrscheinlich weniger. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da so krass unterwegs war wie du. Ich habe das ja nicht so intensiv
körperlich
und lang.
Gar nicht. Körperlich
der Kopf
gar nicht.
Aber, ne?
Richtig.
Emokater. Böse, böse Emokater, oder?
Das fällt deswegen nicht so auf. Punkt 1, Kanaren.
Ja.
Du bist in einer ganz anderen Ecke.
Ja.
Und du kannst den ganzen Tag in der Sonne liegen, lesen. Ja, ab und
Kopf,
zu mal ins Wasser hüpfen.
Der Kopf ist schon ein Riesending bei allem, ne?
Ja. Ich glaube, in den Urlaub habe ich ein bisschen mehr gekifft.
Okay. Ich hätte jetzt gesagt, und der Alkohol, wie war es damit? Weil du warst ja dann nicht auf null, sondern hast halt eins weggelassen, aber hattest ja noch eins, oder?
Alkohol musste ich doch trinken. Als Alkoholiker, als
genau.
Wenn du aufrichtig abhängig bist, dann kannst du nicht auf Alkohol verzichten.
Genau, genau.
Vor allem im Urlaub nicht.
Und deswegen war das dann auch machbar, ne? Weil es ist, du bist ja nicht komplett ohne doppelten Boden ins Nichts gefallen, da war ja noch was.
Richtig.
Ja, ja.
Und der Alkohol, weißt ja selten, ja. Weißt du vielleicht nicht selber, aber
genau, im Alkohol bin ich gar nicht so tief drin.
Alkohol kannst du eigentlich ziemlich viele Zustände mit erreichen. Ne? Okay. Von mit aufputschende Wirkung.
Wodka?
Wenn du wenig trinkst. Nee,
Wodka
wenn du
Bull?
Wenig trinkst. Nein.
Ach so. Ja. Und Rum und Rotwein, da wirst du müde. Hätte ich jetzt gedacht.
Damit kannst du auch arbeiten, richtig. Machst du ja auch, ne?
Ja.
Hier und da mal ein bisschen rumspielen.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es die Menge vom Alkohol.
Du meinst die Dosierung jetzt?
Ja.
Okay.
Ne, wenn du nur ein bisschen was einfährst, dann bist du eher aufgeputscht.
Stimulierend.
Aktiv. Und je mehr du trinkst, dann kommst du dann ins Sedierende rein. Ne?
Ja. Bis hin zum Komatösen.
Das ist ja immer das Ende vom Spiel.
Ja, ja.
Und auch eigentlich beabsichtigt, ja.
Ja. Das ist halt auch so bei diesen ganzen Polytox-Geschichten. Wenn man da eine Substanz weglässt und ist Polytox unterwegs, dann ist es halt nochmal eine andere Nummer, wie wenn man wirklich sich dem Clean-Sein annähert. Das kann man gar nicht vergleichen.
Clean-Sein ist ein Mindset. So,
ja.
Das ist eine Einstellung.
Ein Lifestyle.
Ja.
Und das muss man wirklich wollen, vor allen Dingen als Abhängigkeitserkrankter. Das reicht noch nicht immer. Ich sag, das musst du wollen, dann holst du dir noch Hilfe und dann trainierst du das Ganze. Und je nachdem, wie tief du drin bist, wirst du auch eine gewisse Zeit brauchen, bevor du dann mal wirklich auf der Seite bist, wo du hin willst.
Wie sieht das eigentlich bei dir aus?
Was meinst?
Alkohol trinken tust du doch schon hier und da mal, oder?
Ohne Scheiß, ich habe dieses Jahr, ich habe an Weihnachten mit meinem Schwiegersohn so ein Doppelbockbier aufgemacht. Das hat so scheiße geschmeckt, dass ich das halbe Bier stehen lassen habe und bei ihm auch. Und ich habe wirklich, also ich kompensiere halt nicht mehr mit Alkohol. Mit Alkohol fast gar keine Berührung gehabt, dieses Jahr. Rede ich einfach mal von diesem Jahr. Es ist halt auch so, wenn ich nicht in der Not bin, dass ich unbedingt kompensieren muss und das halt legal und mit Leuten, ne, kannst ja mit jedem, gerade in Bayern, Alkohol ist ja da überhaupt kein Ding, habe ich gar keinen Bock auf Alkohol. Es gibt so viele nice Drogen, die mich da viel mehr reizen wie Alkohol. Also es ist dann wäre wirklich nur aus der Not heraus und so, da bin ich nicht mehr. Also Alkohol reizt mich da zum Glück jetzt gar nicht mehr.
Das ist schon mal eine gute Sache.
Ja, da war ich aber halt auch nie tief drin. Das lief halt immer so mit. Und das auch nur zum Feiern. Also maximal habe ich mich alleine in den Zeiten, wo ich dann diese 20 Jahre clean, die so nicht stimmen, wie gesagt, mal mit Kopfhörer alleine mal weggeschossen, Samstagnacht und habe halt dann einen Rausch gehabt und konnte die Musik besser hören. Aber hätte ich da kiffen können, hätte ich lieber gekifft. Ne? Aber ich war da zum Glück, da habe ich wirklich, bin ich dran vorbeigeschraubt, dass ich da so eine stoffgebundene Geschichte habe.
Man muss nicht alles mitnehmen, ne?
Genau.
Aber ich muss wirklich zugeben, das habe ich mir kaputt gesoffen, ne? Ich kann das nicht mehr. Und gebe auch offen zu, dass ich das hier und da noch mal ganz gerne machen würde. Allein schon mal so ein Rotwein, ne, zum Essen trinken. Das kann ich nicht
Das
machen.
ist wieder so Lifestyle-Ding auch, ne? Viel im Kopf so.
Ja, richtig,
Wir haben
genau.
da so Bilder, Sonnenuntergang, Rotwein und die Paella-Pfanne am Strand. So, das ist so, ah, oh, Lifestyle, geil.
Ja, nee, es gibt ja auch Sachen, die schmecken einfach lecker. Ne, und ja, aber das Thema ist durch und damit kann ich aber auch ganz gut leben.
Ja,
Bloß bis
das ist
dahin,
auch,
das.
Entschuldigung, das ist auch das, was wichtig jetzt für die Hörer ist wieder, wenn du es halt einfach gepackt hast, dass du dann eine Abhängigkeitserkrankung hast mit einem gewissen Stoff, dann hast du es aber halt verkackt, so, dann ist das Ding rum. Und das muss sich halt auch jeder bewusst sein, dass einfach die Dosis und die Dauer dann das Problem darstellen. Und leider Gottes ist es dann so, dass dann, wenn du wirklich damit ein Problem hast, da gibt es halt keinen Spielraum mehr. Du kannst nicht mehr resetten und kannst sagen, so, jetzt war ich 5 Jahre clean, jetzt trinke ich nur noch kontrolliert. Fakt, es geht halt leider nicht. Da hast du verkackt und das muss halt jeder wissen, der vielleicht jetzt heute noch nicht abhängig ist. Wenn du lange feiern willst, wenn du lange Spaß haben willst, dann pass verdammt nochmal auf dich auf. Wollte ich jetzt mal so raushauen.
Oh ja, und viele Leute schaffen das ja auch, ne, ihr Leben lang, ne? Und so soll es ja eigentlich auch sein.
Ja, aber vielleicht scheint es auch nur so, dass es viele sind. Keine Ahnung, ich bin mir noch da gar nicht so sicher, ob nicht auch viele nicht einfach so deep absteigen wie mir, haben aber trotzdem leichte Suchterkrankungen bis mittelschwere und registrieren es gar nicht. Es gibt ja Quartaltrinker, Spieltrinker, Leute, die einfach fünfmal im Jahr aufs Festival gehen und schießen sich dann komplett mit allem ab und so. Das ist auch alles schon bedenklich, wenn du das nicht mehr lassen kannst und es einfach, ja, es kann alles irgendwie zu einer Sucht werden.
Auf jeden Fall.
Aber Wir waren ja gerade dabei gewesen, dass du dann einfach das Beat weggelassen hast und das war gar nicht so das Problem, sagst du. Aber dann war ja immer noch Alkohol und Kiffen. Wie ging es denn da weiter?
Ja.
Wie alt bist du da jetzt?
Ich überlege gerade.
Circa.
Also in die Langzeittherapie bin ich 2011 gegangen. Mhm. Und das Jahr vorher, das war eigentlich schon, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist wirklich ganz im Dunkeln. Mhm. Also ich weiß nur, irgendwann habe ich mich entschlossen, eine Selbsthilfegruppe zu suchen.
Okay, schon vor der Therapie.
Vor der Therapie. Mhm. Irgendwie einen Anfang machen.
Ja.
Ja, irgendwie mal mit jemandem drüber reden, ne, welche Möglichkeiten es dann gibt.
Bist du da erstmal zu der AAs oder was hast du da gefunden?
Ja, das ist halt die Sache. Bei uns in der Ecke gibt's halt wirklich nicht viel in der Hinsicht und da waren die AAs eigentlich das, die waren gar nicht so verkehrt. Es war eine kleine Gruppe.
Ja.
Immer unter 10 Leute. Das waren niemals über 10 Leute.
Ja, ja.
Und die haben mir dann einen relativ guten Arzt empfohlen, der sich in Sachen Sucht gut auskennt.
Ja.
Bei dem bin ich dann gewesen und der war sich eigentlich ziemlich schnell ziemlich einig, dass ich das so nicht schaffe. Ich muss in Langzeittherapie. Und ich sollte doch mal meine Frau mitbringen, ne?
Okay, okay.
Habe ich natürlich dann auch gemacht. Boah, ich habe meine Frau so gehasst. Ich.
Ja, die hat dann erstmal erklärt bekommen, dass sie co-abhängig ist, oder wie war das dann?
Ja, nee, das war mir auch schon vorher klar.
Ja, ja.
Also, die ist die perfekte Co-Abhängige.
Ah, okay.
Und da habe ich dann halt überlegt, wie ich das am besten anpacken kann. Ja. Ich habe wirklich dann musste einsehen, dass ich das alleine nicht schaffe, dass ich in Therapie muss, dass es jetzt offiziell werden muss. Das erste Mal. Und dann habe ich mich bei mir auf der Arbeit beim Betriebsrat selber angezeigt.
Okay. Bedeutet? Und
ich bin hingegangen, habe gesagt, Jungs, ich habe ein kleines Problem mit Alkohol.
Aha. Du hast natürlich ein gutes Standing in der Firma, ne? Oder hattest da?
Ja, auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich bin ja nie aufgefallen mit Alkohol.
Ja, und du warst ja ein wichtiges Mitglied der Firma.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, man muss auch sagen, ich arbeite in einer relativ großen Firma und die Sozialabteilung, die ist schon ziemlich gut da. Da kann man nichts gegen sagen.
Ja, ja.
Der Betriebsrat hat mir klasse geholfen. Die haben ein Kontingent von ein paar Zimmern in einer Entzugsklinik beziehungsweise bei einer Langzeittherapie.
Wahnsinn. Was ist das für eine geile Firma?
Ja, ne?
Ja.
Ja, würde ich am liebsten fast sagen, aber ich glaube, das ist too much.
Ja, lass mal.
Auf jeden Fall durfte ich dann sogar da als nasser Alkoholiker hin. Mhm. Normalerweise darf man in der Langzeittherapie nur, wenn man trocken ist.
Genau, erst entgiften und dann direkt von der Entgiftung am besten in die Langzeit. Alles andere wird nicht akzeptiert normal.
Ja, am besten direkt, aber ja, auf jeden Fall musst du trocken hin, aber direkt klappt das ganz selten, in den seltensten Fällen eigentlich.
Ja, ja.
Und deswegen war ich dankbar, dass das so geklappt hat. Und das waren dann 16 sehr wunderbare Wochen.
16 Wochen, wow. Und da warst du ja dann zum ersten Mal wirklich abstinent, ne?
Ja.
Wie war das für dich, gerade am Anfang?
Richtig Horror. Also der Nachteil an dieser, so wie ich entzogen habe, beziehungsweise wie ich das gemacht habe, wenn man in die Langzeittherapie kommt und da erst entgiftet, hat man keinen Kopf für die Therapie.
Oh ja.
Und die Zeit geht einem massiv verloren.
Ja. Hast du da Medikamente gekriegt, weil Alkohol entgiften und so, das ist ja auch kein Kinderspiel, ne? Das kann auch richtig in die Hose gehen.
Ja, man bekommt am Anfang Selbstverständlich was gegen Ohr, um damit keine Krämpfe auftreten, ja, können, bekommst du Disra.
Ja.
Und danach, was habe ich danach bekommen? Danach ging es eigentlich direkt rüber zu Antidepressiva.
Ja, die kriegen sogar teilweise Benzos und so, weil einfach, weil es richtig heftig ist.
Nein, die waren da sehr streng, die haben da sehr drauf geachtet. Also du hast da so gut wie nichts bekommen.
Ja. In der Hinsicht. Ich meine, habe ich schon mitbekommen, war ja auch öfters mal ein Entzugsklinik.
Da gibt's ganz verschiedene Konzepte. Ja, Benzos, die machen das natürlich sehr viel angenehmer.
Genau.
Aber also ich glaube, gerade nachts.
Ja, aber es ist halt eigentlich auch wiederum sehr kritisch.
Ja. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Also mein Körper war dermaßen geschädigt, dass ich teilweise bis zu 14 verschiedene Medikamente nehmen musste.
Boah!
Ich hatte Wasser in den Beinen.
War da auch irgendwie ein Krankenhaus mit dabei? Haben die dich dann auch so durchgecheckt und geguckt, dass du
da... Ja, selbstverständlich. Da bist du immer unter ärztlicher Kontrolle.
Anders wäre es ja gar nicht verantwortungsvoll, ne?
Ja, richtig. Also. Aber mir ging es schon richtig madig da.
Das glaube ich dir.
Und was ich nicht wusste, beziehungsweise was sich da so langsam da rauskristallisiert hat, ich hatte irgendwann mal einen Sportunfall und habe mir einen Bandscheibenfall zugezogen.
Vorfall, ja.
Und
was hast du da, Sportunfall? Wie ist das passiert?
Ich war mit meiner Freundin in Holland und wir waren in der Nordsee am Paddeln.
Aha.
Dabei ist das Boot vollgelaufen. Ich wollte das am Strand wieder ein bisschen leer wippen.
Ja.
Und bin aus dem Rhythmus gekommen. Da hat es einen Knall gegeben. Ja, also das ist ja wie, als würde eine Badewanne an Wasser an dir ziehen.
Ja.
Ja, und das hat dann die Bandscheibe gerissen.
Mhm.
Damals, natürlich unter psychoaktiven Substanzen, hat man das nicht behandeln lassen. Und der ist dann irgendwann verknöchert und hat während der Therapie dann angefangen, die Nerven abzudrücken.
Zu drücken.
Mhm. Und da fingen dann die ersten Ausfallerscheinungen an. Und ich habe das auch teilweise auf den Entzug geschoben.
Mhm.
Die Ärzte auch.
Ja.
Das wurde nicht richtig wahrgenommen da.
Ja, klar.
Allerdings nach der Therapie wurde das dann immer schlimmer und musste dann auch leider operiert werden.
Als es irgendwann immer noch nicht gut war, sind sie draufgekommen, da muss doch jetzt mal nochmal nach was anderem gesucht werden.
Ja, die Ausfallerscheinungen, die wurden immer krasser.
Was hat sie da, Taubheit oder?
Taubheit im Bein, ja.
Mhm.
Und das ist dann, so elektrisierende Schmerzen, auch nicht so schön.
Ja,
Rückenschmerzen dabei. Ja, und dann sagten die, alles klar, operieren.
Oft ist es ja so, wenn du dann in die Abstinenz gehst, dann merkst du erstmal wirklich, was mit deinem Körper los ist. Wenn man so drauf ist, kriegt man viel gar nicht mit. Und dann muss man die Rechnung, die Quittung erstmal begleichen, ne?
Dass ich Probleme mit dem Rücken hatte, das war schon lange klar. Das habe ich schon lange gehabt. Aber du betäubst das ja immer mit Alkohol.
Genau.
Du hast ja immer die Rübe zu und dann ist gut, da kannst du damit umgehen.
Ja. Ja. Wie lange hat es so gedauert, bis du dich da einigermaßen gefangen hattest? Also Rücken natürlich nicht, das blieb erstmal. Aber bist du so entzugsmäßig so weit warst, dass du dich dann auf die Therapie einlassen konntest und einigermaßen klargekommen bist? Wie lang war das?
Also ich muss sagen, so mit Abstand gesehen habe ich mich nicht richtig auf die Therapie einlassen können.
Mhm. Was hast du jetzt, 16 Wochen, ne?
16 Wochen war ich da, ja.
Okay.
Und ich würde mal behaupten, die ersten 3 Wochen war ich noch vollkommen daneben.
Ja, klar.
Klar, die ersten Tage mit den Distra, die waren ganz in Ordnung, ne? Damit kann man leben.
Ja.
Aber wenn die dann abgesetzt werden, dann kommt der Alltag wieder. Und das war nicht schön.
Haben die dich da nicht gefordert, so, was weiß ich, 7:30 Frühstück, dann Gruppe das?
Doch, sicher, du hast deinen Tagesplan, der wird auch durchgezogen. Na klar, den macht man auch mit, man funktioniert. Wir sind doch gewohnt, dass wir funktionieren.
Ah ja, gut, genau.
Ja, aber Wir sind auch gute Schauspieler.
Genau, genau, genau.
Das, da redest du denen nach dem Mund und alles ist gut.
Genau.
Aber den richtigen therapeutischen Kick hat es dann auch nicht gegeben. Was mir richtig geholfen hat, war der Abstand.
Ja.
Ne? Also 16 Wochen komplett raus und 16 Wochen nichts im Kopf ballern. Da denkt man schon wieder ein bisschen klarer.
Ja, du kommst zu dir, auch wenn dir das dir gar nicht so gefällt, aber das ist dann halt dir, das bist dann du.
Ja, jein. Ne? Durch die Antidepressiva.
Stimmt, ja.
War ich da schon noch ein bisschen gedämpft.
Ja.
Und das hat auch noch anderthalb Jahre ungefähr angedauert. Ne?
Okay.
Bis ich mich endlich wieder wie ein Mensch gefühlt habe. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich die Therapie nicht richtig angepackt habe und dass der Zeitraum ja schon so extrem lang war, ne? Wo ich mich mit irgendwas abgeschossen habe.
Ja. Trotzdem war das ein Riesen-Step jetzt in deinem Werdegang, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Bist du dann, als du gegangen bist, ist es dann, also sag mal, wo du aus der Käseglocke draußen warst und bist wieder in dein Leben, wie hat es funktioniert? War es dann gefährlich? Gab es da Rückfälle? Wie konntest du umgehen mit dir und deiner Erkrankung außerhalb der Käseglocke?
Die Käseglocke ist eine ganz üble Sache. Aber wenn man, nee, die Käseglocke ist eine feine Sache, wenn man drunter ist. Naja. Aber das ist ja nicht das wahre Leben. Wenn du dann ins wahre Leben zurückkommst, ist das ein Kulturschock.
Ja.
Also ich hatte keinen Spaß. Ich habe einfach nur funktioniert.
Ja, kenne ich.
Und das ziemlich lange.
Ja.
Ich wusste auch gar nicht, wo ich hin wollte. Ich habe dann mit den Imkern angefangen. Cool. Was mir aber hat mir aber wirklich auch keinen Spaß gemacht. Ich habe es wirklich nur aus Idealismus gemacht, weil ich dachte, ich muss irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen.
Ja, ja.
Ne, die ich nicht versaufe.
Ja.
Und da fand ich das sinnvoll. Und ich bin dabei geblieben und mach's sogar heute noch.
Cool, cool. Und
heute macht's sogar mittlerweile Spaß.
Ja, ich glaube, das ist so, du hast dann in der Theorie Sachen, wo du sagst, ey, das ist eigentlich total nice, interessant, sonst wie, aber wir können das halt dann noch lange nicht fühlen, ne?
Richtig.
Ja.
Und dieses Fühlen, das ist schon schlimm.
Mhm. Da musst du durch, da musst du echt, das ist das zweite Mal, wo du dann beißen musst, und zwar marathonmäßig und nicht sprintmäßig. Da fallen ja auch viele wieder zurück.
Das ist schwer.
Wie bitte? Ich sag, da fallen viele wieder zurück. Und was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Aber Rückfälle habe ich wirklich nur einen gehabt.
Okay. Mit Alk?
Mit Alkohol, ja, ja.
Ja. Drängt sich halt auf, ne?
Gesellschaftsdroge Nummer eins. Immer präsent.
Ja.
Und ja, das war ein Rückfall, der hat etwa 10 Tage gedauert.
Okay.
Und ich war erschrocken, wie schnell das ging.
Ja.
Ne, es hat einfach nur mit einer Flasche Wodka angefangen. Und dann bleibt ein bisschen was für den nächsten Tag da. Und ich glaube, das ist schon dann der tödlichste Fehler, der passieren konnte.
Zum Kontern.
Ja, ja.
Wie war das mit dem Rückfall? Kamen da diese erlaubniserteilenden Gedanken oder hast du es einfach mal probieren wollen?
Nein.
Oder wie waren das? Wie hast du das zugelassen?
Ich habe einen Grund gefunden. Ich weiß nicht mal, welcher Grund das war damals. Mhm. Es war eine Nichtigkeit.
War das auch so ein bisschen antesten oder war dir klar, okay, ich mache jetzt einen Rückfall?
Nein. Ja. Es war mir nicht klar, dass ich einen Rückfall baue. Ich war mir sicher, dass ich das in den Griff habe.
Ja.
Auf jeden Fall nach den ersten 2 Flaschen habe ich noch gedacht, ich habe es im Griff.
Ja.
Nach der dritten wurde ich dann ein bisschen unruhig.
Ja.
Und dann nach 10 Tagen oder so bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, boah, ich glaube, ich habe ein Problem.
Mhm. Aber da lernt man auch jetzt rückwirkend gesehen richtig was draus, wie ernst die Scheiße wirklich ist, ne?
Das ist mir einmal und nie wieder passiert. Also das,
cool.
Das wird mir auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Was ich faszinierend finde, ist, dass ich die schon mehr als einmal die Möglichkeit hatte, Amphetamine zu nehmen, Speed zu nehmen, ja. Koks zu nehmen.
Ja.
Kein Problem.
Ja.
Das ist kein Problem.
Ja.
Alkohol kannst du mir sogar auch vor mir auf den Tisch stellen, meistens zumindest.
Mhm.
Was mir immer noch Probleme macht, ist, oder wo ich immer noch feuchte Hände kriege, ist Heroin.
Ja, das verbindet uns ja auch so. Es ist, ich sage immer so, also wenn man der Typ dafür ist und hat die Opiate kennengelernt, sind eigentlich alle anderen Drogen nur noch so Spielzeug. Das kannst du mit nichts anderem vergleichen.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich den Alkohol mittlerweile für bei Weitem schlimmer halte.
Mhm. Ja, das ist schön, dass wir da reden können. Da bin ich ja zum Glück dran vorbeigeschrappt, aber ich bin mir bewusst, dass das vielleicht sogar auf einer anderen Art und Weise genauso scheiße und sogar noch tückischer ist.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Schneise der Zerstörung, die da im Körper anrichtet, das ist unglaublich.
Das ist ein Nervengift, ne?
Ja. Und es gibt Hauptschauplätze, ne, also Magen, Leber, ne, das weiß ja jeder, dass das angegriffen wird, aber die Peripherie, was da alles noch angegriffen wird und da steht man dann noch an.
Bauchspeicheldrüse, Gehirn.
Gehirn.
Ja. Ja.
Ja, aber
ist schon böse.
Und deswegen habe ich mir auch das auf die Fahne geschrieben, hauptsächlich. Ne? Mhm. Oder arbeite ich auch da im Selbsthilfebereich.
Ja.
Weil da ist der größte Handlungsbedarf.
Ja. Ja. Nach deinem Rückfall war dann der Punkt, dass du dir dann auch irgendwann die wieder eine Selbsthilfegruppe gesucht hast? Oder wie ging es denn dann weiter?
Die Selbsthilfegruppe, die hat meine Frau für mich gefunden. Und das durch einen reinen Zufall.
Oder nochmal anders da. Wie bist du aus dem Rückfall wieder rausgekommen nach den 10 Tagen?
Medikamentös.
Mhm.
Ich habe Naltrexon bekommen.
Hattest du dann auch wieder schon einen Entzug nach 10 Tagen?
Es ging mir nicht besonders gut, aber kein Fall für eine Entgiftung etc. Ja. Es war noch so zu rocken.
Ja, okay.
Gott sei Dank, weil Entgiftung, das ist halt eine Sache, die mir erspart geblieben ist. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Hey, ich sag dir, das ist wie das Thema mit dem Knast, ne? Auf jeder Entgiftung, wo ich rein bin, habe ich so viel gelernt und hatte Kontakte gehabt ohne Ende. Beim Knast ist ja genauso, die Leute kommen da rein und wenn sie rauskommen, haben sie erst richtig gute Connections. Es wie alles halt, jede Medaille hat 2 Seiten. Ja.
Ja. Ich sehe das ja hier in meiner Selbsthilfegruppe, wenn da mal einer in die Entgiftung muss. Wenn die berichten, holla die Waldfee.
Mhm.
Also, Drehtürpatienten.
Ja.
Nun, das sind alles so Aktionen, die braucht man nicht.
Da gibt's auch Leute, die sind da wirklich schon über 100 Mal und so, aber auch Leute, die halt, wenn sie dann nichts mehr haben, dann wissen sie, wie sie es anstellen müssen, um dann reinzugehen. Dann machen sie sich mal kurz wieder ein bisschen gesünder und dann, ja, alle paar Monate wieder. Das ist natürlich auch am Sinn vorbei, ne?
Ja.
Ne? Aber ich will da niemand verurteilen. Also habe ich nur auch mir schon gedacht in der Entgiftung, wo ich dann gehört habe, ja, ich bin jetzt, was weiß ich, und wenn man denkt, okay, da kann man dann auch verstehen, wenn dann die Ärzte ein bisschen genervt sind.
Ja, aber es ist ja immer noch eine Krankheit, ne? Das ist ja Gott sei Dank bei uns anerkannt.
Ja.
Muss man ja sagen. Ne? Ja. Egal wie die Krankheit ausleben.
Ja, aber bei wem anerkannt? Bei den Ärzten, Fachärzten oder bei Therapeuten oder Selbsthilfegruppen? So anerkannt, wie es sein müsste, ist es halt bei weitem nicht, also in der Gesellschaft irgendwie doch nicht so. Ne?
Nein.
Ich weiß aber, was du sagen wolltest.
Ja. Aber eben der gesellschaftliche Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist ja gerade im Umbruch mehr oder weniger.
Ja, ja.
Wir sind in einer hochinteressanten Zeit in der Hinsicht.
Genau, das haben wir ja auch schon mal privat besprochen, deswegen auch das Ding mit der Selbsthilfegruppe und mit in Schulen gehen oder mit diese Clean Community und da wird, glaube ich, richtig viel passieren in der nächsten Zeit.
Ja.
Das ist auch dringend überfällig und nötig. Ja.
Die Leute sollen ja auch ihre Erfahrungen damit machen, ne? Aber es ist halt wirklich sehr problematisch, wenn man zu früh damit anfängt.
Ja, da hat man es ja auch mal, ne? Mit dem Kiffen ist so harmlos. Ja, die Theorie verstehe ich, was dahinter steht, aber wenn du halt mit 12, 13 anfängst zu kiffen und kiffst dann jeden Tag und dein Gehirn ist ja mit 25 erst fertig gebaut, dann hast du einfach Defizite, die du wahrscheinlich dein Leben lang nicht mehr aufholst. Und das ist jetzt nur der beste Fall. Also ich rede jetzt nicht mal von Psychosen oder so.
Ja, das ist nur ein Sonderfall.
Ja.
Gott sei Dank kommt das aber nicht so häufig vor.
Bei uns damals nicht. Heute mit diesen ganzen synthetischen Cannabinoiden und mit den hochgezüchteten THC-Werten und niedrigen CBD-Werten und so, wird es doch auch häufig, dass Leute allein schon durchs Kiffen irgendwo in der Psychiatrie landen. Habe ich mir so sagen lassen.
Ja, aber soll man das dann auch Kiffen nennen?
Ja. Ist eigentlich nicht mehr das, wie es mal gedacht war, so Bob Marley-mäßig, ne?
Nee, auch vor allen Dingen künstliche Cannabinoide, die haben dann nichts mit dem eigentlichen THC zu tun.
Genau, das ist was ganz anderes. Das ist dann eher Chemiedroge.
Ja.
Ja.
Aber es ist ja leider so, dass gerade in dem Alter ist man experimentierfreudig und ich hätte mir damals nichts sagen lassen.
Ich auch nicht. Ja.
Und da muss man einfach auch ein bisschen, ja, eine gewisse Akzeptanz aufbringen.
So. Und deswegen braucht's Leute wie uns oder auch andere. Da brauchen wir halt die Aufklärung und Safer Use und Drug Checking und sonst was. Scheiß drauf, was legal ist oder was nicht legal ist. Wir müssen gucken, was wird gemacht, was passiert bei uns mit der Gesellschaft, mit jungen Menschen und müssen da einfach gucken, dass wir da ja, Schaden minimieren, aufklären, schützen. Anders da geht's gar nicht. Nur weil es illegal ist, was nicht sein darf, ist nicht. Und gerade hier in Bayern so, das ist alles ein dummer Scheiß, wo zum Schluss nur Kacke rauskommt.
Ja, und es ist deswegen auch so wichtig, dass gerade wir alten Säcke auch darüber reden.
Ja.
Und mit den jungen Leuten in Kontakt kommen. Es gibt ja genug. Ne? Es gibt genug Leute, die wollen konsumieren. Die sollen ja auch konsumieren, aber die sollen vernünftig konsumieren. Und nicht von irgendwelchen Halbwahrheiten sich leiten lassen. Ja. Und es gibt sehr viele Halbwahrheiten und genug Scheiße, die erzählt wird.
Ja, ja. Ich habe mal gesagt, den Podcast, den ich jetzt vorhabe zu machen, den hätte ich mir als junger Mensch gewünscht, dass ich auch dann dahin finde und mir den anhöre. Und da jetzt mal die Frage an dich. Hätten wir als junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade mal so mit Alk, Kippen und Gras zu tun haben und hätten sowas gehört, hätten wir dann es geschafft, die Opiate dann nicht dem zu verfallen? Was meinst du? Die Chance wäre zumindest größer gewesen.
Aber wenn ich gewusst hätte, dass Schorre Heroin ist, ich hätte es mir zweimal überlegt, glaube ich.
Okay, ich wusste es ja. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell dann einfach doch mehr Hemmungen gehabt hätte, als ich sie hatte. Hätte ich mal so jemanden, so einem Dude wie mir oder dir zuhören können. Vorher. Ja, aber weiß man nicht. Aber das ist halt genau das. Wir können unsere Erfahrung jetzt einfach zur Verfügung stellen. Und auch die Kollegen da draußen, die da Podcasts und so gewisse Sachen machen oder an Schulen gehen, das ist der Dienst, den wir ja unseren Kollegen und Mitmenschen da draußen einfach mitgeben können.
Oh ja.
Dann muss jeder selber gucken. Ja, wir sind alle Individuen. Jeder hat irgendwie seine Päckchen. Schutz und Sicherheit gibt es sowieso nicht. Umso wichtiger ist unsere Arbeit, denke ich mir.
Und man muss auch nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen, ne?
Ja. Ja. Oh, hast du ein Kätzchen?
Ich wollte gerade sagen, einer von uns hier. Entweder bist du das oder ich bin das.
Oh, nee, also wir haben zwei Kätzchen. Das kann auch bei mir vor der Tür sein.
Nee, das kann aber auch meiner sein.
Okay. Ja, also gut. Dann sag doch nochmal, nach deinem Rückfall, nach der Therapie, wie ging es denn dann weiter? Und da sind wir jetzt ja wirklich schon genau bei dem Ding, so wie kann das auch wieder rausgehen?
Ja. In der Selbsthilfegruppe, in der ich jetzt bin, da habe ich mich mehr oder weniger sehr oft zu zwingen müssen, dahin zu gehen. Hm. Es macht nicht immer Spaß. Es ist teilweise Kaffeekränzchen. Oftmals ist man auch gehemmt und hat keinen Bock, irgendwas zu erzählen. Ich bin auch ein schrecklich mundfauler Typ manchmal.
Merkt man aber gar nicht, wenn wir reden.
Ja, es hängt immer von dem Gegenüber ab. Ne? Das ist ja auch die Sache.
Ja, ja.
Und irgendwann habe ich aber den Entschluss gefasst, dass ich auch was zurückgeben will.
Ja.
Und habe dann erstmal den Gruppenleiter gemacht, dass ich eine Selbsthilfegruppe leiten kann.
Ja, ja, das habe ich jetzt auch vor.
Und mache jetzt gerade meinen Suchtberater.
Das ist schon ein bisschen aufwendiger, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und mal gucken, wie ich dann weitermache. Ne? Also die Reise ist noch nicht zu Ende.
Ja.
Na, auf jeden Fall will ich aktiv im Suchtberaterbereich. Es gibt ja die politische Seite bei der Sucht.
Ja.
Und da wird so viel geschwätzt. Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Seite.
Ja.
Und die muss viel mehr gefördert werden. Und ja, da wird nichts subventioniert. Ne, da fließt ja auch keine Kohle in den Selbsthilfegruppen. Das ist ja alles ehrenamtlich. Aber ja,
hoffentlich ändert sich das mal.
Wenn man da viel mehr Möglichkeiten, oder nicht viel mehr, mehr Möglichkeiten hätte, ja, um eine Anlaufstelle zu bieten.
Ja.
Ne, und auch mal mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ja, irgendwas mal zu starten,
ja,
womit man die auch hinterm Sessel herlocken kann.
Ja.
Und denen es auch zeigt, dass man akzeptiert, dass die Drogen nehmen. Aber hösch, passt auf, was ihr macht.
Ja. Ne,
macht es, aber Vorsicht.
Oder seid euch im Klaren, wo das dann endet, wenn es nicht ja, wenn ihr damit richtig kompensiert oder wenn er es einfach übertreibt und dann das, ja, das ist ganz wichtig.
Also ja, und das Kompensieren ist ja das.
Ja, genau. Das Kompensieren ist das. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn jemand seinen Wein trinkt oder auch wenn der irgendwie mal auf einer Feier Koks zieht oder wie auch immer. Wenn du anfängst, damit zu kompensieren, wenn du in dir ein Loch hast, was du damit anfängst zu stopfen, das ist der Anfang dann von der Sucht halt, ne? Und es gibt wohl Menschen auch, die damit umgehen können, ohne eine Sucht zu entwickeln oder dran vorbeigeschraubt sind und andere halt nicht. Was mir nochmal einfällt zu dem, ich bin auch der Meinung, die Politiker, die ja eigentlich, ich sag jetzt mal, nicht von nix Ahnung haben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Hauptahnung, wie sie ihre eigene Karriere gestalten und was in ihrer Partei erzählen müssen, was dann ankommt und was Wählerstimmen kreiert. Und dann treffen die Entscheidungen über Bereiche, wo sie einfach wirklich Laien und Amateure sind. Und würden die einfach mal das Budget in die Hände geben von Leuten Richtung uns, wo dafür brennen und wo da auch wirklich, also besser könnte man das Geld gar nicht in da investieren. Ja. Vielleicht verändert sich da ja auch nochmal was.
Wir sind ja auf dem besten Wege dahin, ne?
Denke ich auch. Meine Hoffnung besteht.
Ja, auf jeden Fall. Frau Brokkoli ist ja weg.
Hast du den Post vom Roman gesehen jetzt gestern irgendwie mit dem Politiker gesagt, dass sie jetzt neuartiges Heroin erfunden haben und damit Cannabis gestreckt wird? was ja aus mehreren Sachen überhaupt keinen Sinn gibt. Heroin konnte man schon immer rauchen. Und warum soll man eine günstigere Substanz mit einer teureren strecken? Ich glaube, der hat halt einfach das mit den synthetischen Cannabinoiden gemeint und weiß halt eigentlich gar nicht, um was er redet.
Ja, ökonomisch aber, auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Ne?
Das, ja, aber das sind halt unsere Entscheider und das ist das Traurige. Warum lassen die nicht Leute ran, die wirklich wissen, was los ist?
Naja. Ja, vielleicht haben die Politiker einen besseren Stoff.
Genau. Wenn du dann eingeladen wirst in gewisse Kreise, müssen wir mal gucken, was da so geht. Es soll ja auch teilweise so Wischtests gemacht worden sein schon, ja, wo halt die Politiker so sind. Und da ist auch sehr viel Koks auf den Toiletten unterwegs. Gab es da auch schon Reportagen drüber.
Ja gut, wie das da hinkommen kann, da gibt es ja verschiedene Wege. Ich habe einen Freund, der hat war Lieferant und der hat sich zur Aufgabe gemacht, dass der auf allen Polizeistationen, wo er ist, auf Toilette eine Nase zieht.
Warum?
Weil das konnte.
Einfach so, ja, okay, ja. Jetzt ich verstehe es. Okay,
er hat da ausgeliefert und hat sich einfach einen Spaß draus gemacht.
Ja.
Und geht sein Hobby, ne?
Ja, genau. Ist ein lustiges Kerlchen.
Auch auf jeden Fall.
Geil. Ja. Aber lass uns doch nochmal zu dir. Seitdem hast du dann da quasi auch aktiv die Selbsthilfegruppe mitgeführt oder erzähl mir doch mal ein bisschen noch darüber.
Ich habe, wie gesagt, ich habe mich in der Gruppe, wo ich war, relativ oft gelangweilt.
Ja.
Muss ich leider zugeben.
Ja.
Und habe mich da mit einer jungen Frau zusammengetan, die auch recht ehrgeizig ist und in diesem Themenbereich arbeiten möchte.
Ja.
Und habe mit ihr dann bei uns in der Ortschaft eine Gruppe aufgemacht.
Okay.
Wir sind an die Stadt rangetreten für eine Räumlichkeit. Haben wir die uns auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Für Oma?
Kein großes. Das ist schon mal eine ganz feine Sache, muss ich sagen. Danke, Stadt Bettburg.
Ja, und ich weiß nicht, ob das in Bayern hier auch gehen wird. Müssen wir mal aus. Ich werde es ausprobieren.
Einfach fragen. Ja. Ne, nur wer redet, dem wird auch geholfen.
Ja, ja.
Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und die Leute, das Problem ist, besteht ja. Es ist ja bekannt, dass es besteht.
Ja.
Und die Städte sind doch froh, wenn sie was anbieten können. Ja. Und auch wenn wir uns dann nur abends hinsetzen, für uns beide war klar gewesen, dass gerade am Anfang, auch wenn es ruhiger anläuft, ne, da haben wir nicht viel zu tun, aber eigentlich.
Ja, wie habt ihr da gestartet? Habt ihr da Werbung gemacht oder wart ihr schon vernetzt?
Werbung starten wir jetzt gerade mit. Wir brauchen neue Flyer. Wir haben neue Flyer gemacht.
Ja.
Wir machen auch gerade eine neue Internetseite.
Ja.
Und starten jetzt auch auf Facebook bei einer regionalen Seite.
Ja.
So ein bisschen Werbung.
Ja, dann sag doch mal, wenn man euch finden will, was muss man da suchen?
Wen? Wir sind die SAM.
Ja.
Suchthilfe Erft. Und haben vier Ortschaften haben wir eine Gruppe. Das ist in Bergheim Oberaußen, in Bettburg, in Erftstadt und in Frechen.
Sind das offene Gruppen oder geht es da wirklich um illegale Substanzen oder kann da auch ein Spielsüchtiger kommen?
Wir haben den Schwerpunkt Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit.
Mhm.
Helfen natürlich auch bei anderen Süchten weiter.
Ja.
Aber größtenteils sind es wirklich halt Leute mit Alkohol, die kommen. Medikamente hört man eigentlich relativ selten. Was ich auch sehr schade finde.
Und ich glaube, da gibt es richtig viele. Aber das sind lauter so Leute, die sich das vielleicht selber nicht eingestehen können und vor allen Dingen, die das dringend verheimlichen wollen vor ihrem Umfeld. So. Die Hausfrau. Die normalen.
Oh ja.
Hm? Na, ich glaube,
das Little Helper, ne?
Richtig viele Leute.
Ja. Und ich glaube, das wird auch immer weitergehen, ne? Weil die Pharmazie, die will verdienen. Und die Pharmaindustrie hat eine Wahnsinnslobby.
Ja. Ja. Genau. Und da geht es nicht wirklich um das Wohl der Menschen, sondern da geht es um Geld.
Richtig.
Machen wir uns nichts
vor. Und das unterstelle ich denen auch gnadenlos.
Das Fakt, das ist so. Hast du das mitbekommen mit dem Oxycodon in Amerika?
Ja, sicher.
Also das ist ja von, da ist ja die Pharma, in einem Bundesstaat ist es sogar für einige Millionen verklagt worden an Schadensersatzleistungen und so. Aber das zahlen die aus der Portotasche. Überhaupt mit Opiaten, was da in Amerika abgeht, ne? Viele kommen da ja vom Arzt zum Heroin, weil das Medikament dann irgendwann mal nicht mehr verschrieben wird oder weil die Tabletten teurer sind wie das Age. Und dann haben die ja so viel Fentanyl mit dabei. Und da sind es Leute, viele in unserem Alter, die sich da halt mit einer Überdosis ins Jenseits befördern. Das ist momentan oder in den letzten Jahren schon wie eine Seuche da drüben in Amerika.
Und wenn man sich überlegt, was das für ein volkswirtschaftlicher Schaden ist, der da entsteht, wie viele Schicksale das sind. Und das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich.
Ja.
Deswegen sage ich auch, ne, das ist, gibt halt ja auch die gesellschaftliche und die politische Seite der Droge.
Ja.
Und für jeden, ich weiß es jetzt nur bei Alkohol. Ne? Bei Alkohol ist es statistisch so, dass jeder Abhängige circa 5 Angehörige mitreißt.
Okay.
Beziehungsweise negativ beeinflusst mit seinem Alkoholkonsum.
Ja, ja, ja.
Ne? Und wenn man das mal hochrechnet, also und dann auch mit Medikamenten, da läuft es ja auch nicht anders.
Ja. Ja, das ist, deswegen, ich finde halt auch das Thema Sucht, wenn du dann noch weitergehst auf die Co-Abhängigkeit, auf die Familie, auf die Kinder, auf die Freunde. Also, deswegen habe ich da schon so Dinge rausgehauen. Wer hat denn da kein Thema mit oder kennt jemand, der da ein Thema mit hat? Und wenn du nur indirekt betroffen bist, das ist doch die Volksseuche in unserer zivilisierten Gesellschaft halt. Na, ja. Na, sind wir noch nicht mal bei Depressionen. Also das muss alles zum Thema gemacht werden. Ist einfach so. Und es muss entstigmatisiert werden. Alles andere wäre verantwortungslos.
Wobei man muss ja auch, ich möchte noch klipp und klar sagen, ich schimpfe zwar über die Pharmaindustrie, aber ich bin auch froh, dass es die gibt, ne?
Ja,
stell dir mal vor, es gäbe keine keine Opioide.
Ja.
Ne, keine Narkose.
Ja.
Möchte ich nicht erleben.
Ja, wenn du richtig am Arsch bist, schlimmer Autounfall, ja, Halleluja, dass wir Opiate haben. Dafür ist es halt echt ein Segen. Aber da hatten wir es ja auch schon mal kurz drüber, ne? Da könnte man wieder in das Philosophische abgleiten. Wir leben in der Dualität und es gibt halt nicht nur weiß oder nur schwarz oder einatmen ist gut und ausatmen ist schlecht. Es hat alles immer, ich sag's jetzt mal so plakativ, die helle und die dunkle Seite. Nur eins davon gibt's nicht. Und so ist es halt mit allem. Bei den Substanzen können wir auch sagen, die Dosis macht's Gift oder wie auch immer. Es gibt kein Schwarz und Weiß.
Ja, es ist aber schon ziemlich beschissen, wenn man als munterer Patient ins Krankenhaus geht und als Junkie wieder rauskommt, ne?
Ja, da ist auch irgendwas schiefgelaufen, ne?
Ja.
Dann müssten sie einem zumindest so weit behandeln, dass halt dann auch zur Behandlung die Entwöhnung und auch die Nachsorge dazugehört.
Ja. Aber, ne? In der heutigen Gesellschaft.
Ja.
Komm, es gibt solche und solche.
Ja, genau. Wie du schon sagst, es hat alles seine Vor- und Nachteile und trotzdem geht es ja auch da mal hinzugucken, wo es weh tut. Ne? Ja, und jetzt nochmal, um das ganze Ding abzurunden, wir haben jetzt auch gleich wieder eine Stunde rum. Deine Selbsthilfegruppe und deine Ausbildung, die du jetzt machst, das hört sich ja so an, dass du jetzt wirklich ein bisschen dein Leben der Sache widmest und dass das so auch die Ausrichtung ist für dich, ne?
Das ist auch auf jeden Fall so.
Ist das auch ein bisschen für dich selbst, weil ich bin da ganz ehrlich, der eine Teil ist vielleicht was zurückzugeben oder aufzuklären, der andere Teil ist selbst nicht mehr einzuschlafen und einfach am Ball zu bleiben. Also ich nehme das halt einfach richtig ernst und da es kein anderer macht oder da es zu wenig andere machen, mache ich es halt, aber es ist auch Eigentherapie und Selbstschutz.
Es heißt ja auch Selbsthilfegruppe, ne? Also man geht dahin. Klar, Logo, wenn man eine Gruppe leitet, da hat man erst primär die Rolle des Gruppenleiters. Aber erstmal gehe ich auch noch zu meiner alten Gruppe, die mich immer langweilt oder die mich schon mal langweilt.
Ja, ja.
Da gehe ich immer noch hin. Und ja, auf jeden Fall, das ist ein fester Bestandteil von meinem Leben, auf jeden Fall. Und ich möchte das auch so machen. Ich möchte den Leuten auch was zurückgeben. Ich möchte in der Gesellschaft, ich habe was in Anspruch genommen und werde das auch zurückgeben.
Es sind aber auch Verbündete, oder?
Das ist ja noch die andere Sache. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Wir haben jetzt, es gab durchaus schon Menschen, denen man geholfen hat.
Ja.
Ne, es ist kein Garant, dass die nüchtern bleiben, aber es ist ein verdammt geiles Gefühl, dass die von einem Fall bis zu 7 Flaschen Schnaps am Tag, der ist jetzt nüchtern.
Ja, ja.
Ne, also das ist schon ein richtig geiles Gefühl.
Und auch diese Gruppendynamik stelle ich mir so vor. Ich bin da jetzt wirklich ja am Anfang mit diesem Selbsthilfegruppe-Ding. Aber das ist so mein Wunsch, dass ich einfach draußen, ich will da nicht alleine sein. Auch deswegen das Ganze mit dem Podcast oder mit der Clean Community, mit dem Ganzen. Ich will halt einfach irgendwann mal einen Arsch voll verbündet haben und ja, das Leben feiern, aber halt ohne mich dabei wegzuschießen. Und da findet man halt seine Verbündeten. Und zwar die, wo wirklich motiviert sind. Die anderen, die bleiben mit ihrem Arsch daheim.
Richtig. Und gerade in der Selbsthilfegruppe, da redest du ja so offen. Mhm. Ne? Also es gibt eigentlich nur ein Dogma in der Selbsthilfegruppe und das ist Ehrlichkeit.
Ja.
Ne? Lügen sind nicht drin.
Ja.
Ne? Weder Selbstbetrug noch andere zu belügen ist eine Option.
Wäre komplette Zeitverschwendung.
Ja. Und deswegen hat man da auch in der Kerngruppe, die Leute, die öfter kommen, hat man ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis und ein sehr offenes Verhältnis. Ja. Und so wie man da mit jemandem spricht, so würdest du auf der Arbeit oder teilweise auch in der Familie nicht miteinander sprechen.
Ja, ja. Das ist auch so das Ding, warum ich dann da angefangen habe mit dem Podcast auch. Ich glaube, es hat auch eine ganz besondere Qualität, dass du mit einem Verbündeten, mit einem Leidensgenossen, der ja aber nicht von deinem Freundeskreis ist, von deiner Arbeit ist, von deiner Familie oder so, mit dem kannst du vielleicht nochmal dich ganz anders eröffnen und reden, wie mit Familienangehörigen oder sonst wem. Also es hat eine ganz besondere Qualität. Und in der Selbsthilfegruppe, klar, da sitzt man dann wirklich gegenüber, aber das ist halt genau das, da sitzen die Stigmatisierten zusammen und das ist einfach toll, wenn man dann nicht mehr alleine ist. Und das Ding halt mit der Community im Netz oder mit dem Podcast ist halt eigentlich auch noch mal geiler, weil du ja safe bist, das hört sich ja eh kein Mensch an, der mit dem Thema nichts zu tun hat. Die wollen einfach nur Spaß haben. Die haben da keinen Bock, sich sowas reinzuziehen. Und wir können uns miteinander vernetzen. Das ist irgendwie eine ganz spezielle Art von Kommunikation, die da stattfinden kann. Ne?
Und es gibt mittlerweile schon einige von uns, ne?
Ja, aber
die mit der Selbsthilfe auch publik werden und auch ihr Gesicht zeigen, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Da bin selbst ich ja maskierte Leute zeigen ihr Gesicht.
Ja, ja, genau. Unser Viertelkollektiv, ne?
Ja.
Wir feiern ihn. Da gibt es auch ein paar andere, die wir wirklich feiern. Aber dann fange ich jetzt gar nicht an aufzuzählen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und trotzdem ist es so, wir müssen noch viel mehr werden.
Wir sind erst am Anfang.
Ja, ja. Für mich ist es halt auch so, durch das, dass das Ganze ein Herzensprojekt ist und dass ich halt gefestigt bin da in meinem Leben, bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich nur mit Menschen spreche, die einen Haufen Follower haben und dass ich vorwärts komme und überhaupt, sondern bei mir soll wirklich sich jeder melden können. Und das ist genau das Ding, es geht hier um die Sache und um sonst gar nichts. Also gut.
Das waren die Worte zum Sonntag.
Genau. Hast du noch mal irgendwas, was du loswerden wolltest, wo du noch ein bisschen Werbung machen willst oder noch mal einen Abschluss?
Wie gesagt, wenn du auf deiner Seite mal den Link von unserer Website veröffentlichen würdest, das wäre schon eine feine Sache.
Kein Ding. Das können wir jetzt nach der Aufnahme ja noch mal besprechen und das können wir alles neu packen.
Super.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir. War wieder sehr, sehr toll, das Gespräch. Ich hoffe, ihr draußen könnt da auch was mit anfangen. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht das letzte Gespräch war. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.